daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pop und Pubertät. Es ist mal wieder eine Sonderfolge mit alten, bekannten Gästen. Und zwar aus dem Münsterland, Alex Batzke und Martin Pieler. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Grüße.
Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Und die Stammhörer wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir sind in den 2000ern gelandet wieder. Wir nähern uns ja langsam an. Wir sind ja auch schon 96 jetzt, Klaus und ich irgendwie. Und wir gehen die Schritte zurück.
Das läuft so aufeinander zu.
Mhm. Und denn wir haben uns das Jahr 2001, oder ihr habt euch das Jahr 2001 gewünscht. Und was mir heute Mittag erst kam, da wart ihr aber noch ganz schön jung, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mittelstufe oder was, wo war der da so?
Mhm. Ja, 9. Klasse.
Ja,
okay. 14, 15, ja. Genau, habe ich mir sogar hier aufgeschrieben, damit ich nicht nachrechnen muss und mich verrechne, aber 14, 15 stimmt. Ja. Also wir waren den Großteil des Jahres 14 und sind Ende des Jahres dann 15 geworden. Ja.
Also ich denke, es gibt natürlich, wenn das Jahr 2001 zur Sprache kommt, einen Elefanten im Raum irgendwie, den über den wir kurz sprechen müssen, ohne jetzt vielleicht allzu politisch zu werden oder so, aber vielleicht auch so die persönliche Auseinandersetzung oder diese große Frage, wie hat man das erlebt oder so, das ist sicherlich der Punkt. Und der Klaus Bieler ist heute nicht dabei, wie auch schon die letzten Male. Es hat nichts damit zu tun, dass er nicht mit euch eine Videokonferenz machen will, sondern dass es einfach logistisch bei uns sowieso, wir kriegen es ja zu zweit kaum noch hin gerade, aber er hat ein paar Sachen geschickt. Und ich würde damit mal einsteigen, weil wir ja darauf ja dann auch reagieren können, weil sein Ding ja schon fertig gesprochen ist. Und er hat seine Erinnerung an das Jahr 2001 hier mir geschickt und ich fange damit einfach mal an.
Wenn ich ans Jahr 2001 denke, ist bei mir wie bei vielen anderen so, dass mir sofort die Anschläge aufs World Trade Center in New York einfallen. Ich weiß noch, ich war bei meiner Mutter daheim. In meinem Elternhaus und dann kam im Radio irgendeine Nachricht, dass ein Sportflugzeug in einen der Türme gestürzt wäre und dann war eigentlich noch gar nicht klar, was es eigentlich für Ausmaße hätte und dass es dann zwei war und so weiter und dann saß man, ich glaube fast jeder, saß dann vor dem Fernseher und hat sich dann das Ganze live angeschaut und sowas gab es vorher eigentlich noch nie, dass man dann Leute sehe, die aus dem Fenster springe, in den Tod springe. Also es war, ich finde, es war richtig traumatisch und gleichzeitig hätte man dann auch sich dabei ertappt zu denken, es passiert so viel. In andere Länder, ich glaube, ein paar Wochen später ist irgendwo im Irak Brücke eingestürzt und auch, was weiß ich, 1000 Tote und so. Aber wenn es im westlichen Land passiert, selbst wenn es so weit weg ist wie USA, ist natürlich was anderes und irgendwie näher. Und ich war 2001 in den USA und eigentlich wäre ich in New York gewesen, vielleicht sogar um die Zeit rum, weil mein Kumpel Jan, der hat in New York gearbeitet, war aber gerade auf Heimaturlaub und deshalb, statt ihn in New York zu besuchen, sind wir dann an die Westküste und ja, wie so viele Touris aus Europa, wurde dann halt die Nationalparks abgeklappert, San Francisco, L.A., und Las Vegas und so weiter. Und interessant ist ja, dass sich die Attentäter in Las Vegas vorher, glaube ich, nochmal das dekadente westliche Leben reinzogen, um dort auch diese Anschläge zu planen. Also ich war, glaube ich, 5 Tage daheim und dann ist das am 11. September passiert. Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe 2001 in Schönau gearbeitet und es ist möglich, dass Marc und ich uns in dem Jahr kennengelernt haben. Es ist vielleicht sogar höchstwahrscheinlich in dem Jahr passiert, als ich diese unnachahmlichen Worte gesagt habe, nachdem er sich bei mir vorgestellt hat. Ich bin der Marc, habe ich gesagt, das kann ich mir eh nicht merken. Also das verzeih ich mir so schnell nicht, aber ich wollte ihm damit eigentlich ausdrücken, dass ich am nächsten Morgen vielleicht nicht auf ihn zurenne und sage, hallo Marc. Aber es kam mit Sicherheit falsch rüber.
Ja, das war tatsächlich 2001. Da habe ich Referendariat gemacht. Das zweite Jahr, es war damals noch zweijährig oder 24-monatig. Und dann musste man nach 12 Monaten die Schule wechseln. Und dann kam ich eben nach Schönau, habe dort in der Eröffnungskonferenz den Klaus kennengelernt. Und dann am zweiten Schultag in dem neuen Schuljahr, Dienstag, war ja dann der 11. September. Kam ich dann von der Schule heim und dann war das dann auch ja die Nachricht und dann lief halt den ganzen Tag der Fernseher natürlich. Wie habt ihr es erlebt?
Also ich kann mich da tatsächlich auch noch relativ, also wir müssten in der 9. Klasse gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Bei uns war Schule schon ein bisschen länger, weil wir ja aus Nordrhein-Westfalen kommen. Das ist ja Sommerferien tendenziell früher zu Ende. Also Schule lief auf jeden Fall schon ein bisschen und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich halt nach Hause kam und dann nachmittags oder mittags rum den Fernseher anmachte, um dann da irgendwie so diese RTL 2 Animes zu gucken, die man halt dann so guckte, wenn man nach Hause kam. Irgendwie, keine Ahnung, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann lief das aber halt natürlich alles nicht, weil ja auf jedem Sender Sonderberichterstattung war. Und natürlich warst du aber in dem Alter nicht in der Lage zu erfassen, was da irgendwie gerade passiert. Also ich war mehrheitlich einfach angenervt davon, dass nicht meine Fernsehsendungen liefen, so nach dem Motto. Und erst so am nächsten Tag und dann auch so am Abend in Gespräch mit den Eltern und am nächsten Tag in der Schule und so, ist einem dann überhaupt erstmal irgendwie bewusst geworden, was da jetzt wirklich passiert ist und welche Bedeutung das halt hat. Also weil ich glaube, also das ist ja wahrscheinlich, also jetzt für unsere Generation sozusagen, das einschneidende Weltereignis, ne? Also so wie vielleicht davor der Mauerfall oder Mondlandung oder irgendwie so diese Ereignisse, wo so jeder weiß, wo er war, ist das glaube ich, für unsere
Generation. Ja, und trotzdem genau, aber wieder so weit weg, gell? Also es war ja vor kurzem wieder Jahrestag und ich habe mich ertappt dabei, glaube ich, fast nicht dran gedacht zu haben, so, weil es wirklich schon so weit weg ist und so viel passiert ist. Lange Zeit hatte man ja noch das Gefühl, ja, das hat unsere Welt schon eindeutig geprägt, irgendwie in den letzten 20 Jahren. Und im Moment ist aber so viel Unterschiedliches irgendwie jetzt schon wieder im Gang, dass man das Gefühl hat, so man kann eigentlich die unmittelbaren Auswirkungen, so bis zur IS oder so, war das ja dann alles noch so, hat man das Gefühl, das hängt alles noch damit zusammen. Und letztlich ja auch die Flüchtlingskrise 2015 und so weiter, sind ja alles eigentlich noch Folgen davon gewesen. Syrien und diese ganzen. Und jetzt ist aber gerade mit Ukraine und AfD und ich weiß nicht, es sind so viele Themen gerade, dass man das Gefühl hat, rückt gerade so ganz, ganz schnell in eine ganz weite Ferne. So empfinde ich es gerade.
Ja, Curse hat ja damals auch zu diesem Ereignis da diesen Song gemacht, wo wir gerade hier irgendwie auch darüber sprechen, passt das vielleicht ganz gut, dieses Nichts wird mehr so sein, wie es war. Der lief dann auf jeden Fall auch bei mir ständig rauf und runter. Ja, weiß ich nicht, es ist sicherlich nichts mehr so gewesen, wie es war. Die 90er, also diese hedonistischen 90er, waren an der Stelle, glaube ich, dann endgültig zu Ende. Und was ich noch ergänzen wollte, also bei mir war es ähnlich, ich kam halt auch von der Arbeit und meine Mutter war irgendwie am Bügeln und guckte dabei Fernsehen und da sagte sie, guck mal, da ist was passiert und so. Und ich habe das dann eigentlich irgendwie schon, also so angesehen, dass da was Schlimmes passiert ist, weil ich weiß noch, ich hatte damals eine eigene Homepage, was man halt so hatte, so als Computerfreak dieser Zeit. Und dann habe ich mich direkt dahingesetzt und habe so eine eigene Seite dazu noch geschrieben auf dieser Homepage und mit so einer Umfrage und so. Und was haltet ihr davon? Was passiert? Also sowas, wie man heute als Influencer wahrscheinlich oder als bei Instagram oder so machen würde. Genau, das weiß ich noch. Habe ich dann auch da irgendwie Bezug drauf genommen.
Aber das ist ein interessanter Punkt, den du da gerade angesprochen hast mit den 90ern. Das habe ich mir nämlich auch nochmal überlegt, wenn man das auch mal so popkulturell oder ja soziologisch und vor allem eben für uns popkulturell nochmal anschaut. Da war wirklich was vorbei, weil die 90er, und das wurde mir jetzt auch nochmal klar, als wir jetzt viel über die 90er gesprochen haben, Klaus und ich, waren halt wirklich eine Zeit von vergleichsweise großem Optimismus und großer, so einer positiver Grundhaltung so nach dem Ende des Kalten Krieges und auch diese ganzen Bewegungen, vielleicht von Grunge mal abgesehen, das ja aber eher so persönliche Melancholie und Depression und so behandelt. Aber so insgesamt gesamtgesellschaftlich hat man das Gefühl, in den USA mit der Wahl von Clinton, in England mit Blair, Und in Deutschland dann auch mit ein bisschen Verzögerung durch die Wiedervereinigung, weil Kohl sich da nochmal 4 Jahre rausgeschunden hat irgendwie dadurch. Dann ja auch Rot-Grün dann. So liberale, junge Politiker irgendwie und so eine liberale Grundhaltung und dann eben ja dieser fatale Satz, das Ende der Geschichte und so weiter, wo man das Gefühl hat, so jetzt sind die Ideologien, eine hat jetzt gewonnen und Globalisierung geht los mit all den Versprechen und Verheißungen und die Grenzen fallen und irgendwie hatte man das Gefühl so, was soll jetzt noch sein? Also ich glaube, das größte Problem war das Ozonloch oder so. Mal kurz, wirklich. Ja.
FCKW, ja. Genau.
Und das hat man ja dann irgendwie auch gelöst und so. Und dann war mal so, kurz hat man gedacht so, im Grunde kann es jetzt nur gut weitergehen. So. Und zwar,
ja. Ja, ich glaub, wir haben uns auch schon ganz schön geil gefühlt. Einfach,
ja,
ne?
Klar. Weil, ja, ihr noch, in dem Alter sowieso. Ja. Und bei mir
sowieso noch dreimal, genau, aber
ja, und und dann hat man aber wirklich gemerkt, auch popkulturell, finde ich, also ein Beispiel ist dann natürlich dieser Wechsel von James Bond irgendwie. Pierce Brosnan, der 90er Bond, ja, der sich irgendwie im Panzer vorne drin noch die Krawatte richtet irgendwie und den Staub vom Anzug klopft und dann halt Daniel Craig, der halt einen ganz anderen Typ verkörpert. Und Pulp haben irgendwann noch gesungen, ich glaube 2000 auf dem Album oder 99, Irony is over. Und er war fast schon visionär eigentlich, wenn es das 99er Album war. This is Hardcore, ich glaube, da ist das Lied drauf. Ja. Und dann, ändert sich wirklich der Ton auch mal so in den Actionfilmen. Dann kommt 24 Hours, ja, so Jack Bauer, diese Typen, wo man nicht mehr weiß, sind die eigentlich gut, sind die böse. Ja, wie weit kann man gehen als Guter im Kampf gegen das Böse, bevor man selber böse wird? Ja. Solche Fragen.
Ja, genau, stimmt. Das ging da alles los. Ja. Ja, klar.
Was ja auch dann, zu tun hatte mit der ganzen Haltung dann auch zum Irakkrieg und so weiter, entweder für uns, gegen uns und so, wir sind die Guten. Und dann sieht man Abu Ghraib und so und denkt so, das sind jetzt die Guten, also okay.
Ja.
Wie sieht dann das Böse aus?
Jo.
Ja.
Ja, so, das war so die Weltereignisse. Ich glaube, viel mehr ist in dem Jahr auch nicht passiert. War irgendwie nicht auch irgendwas mit Fußball? War eine EM oder sowas? Nee,
das sind ja nur in den geraden Jahren immer daher. Da war nicht viel. Genau. Ich hab wirklich auch
eine Sache habe ich noch. Mal. Wikipedia wurde gegründet 2001.
Ja. Ach, guck. Siehste.
Also, für die noch jüngeren Hörer, unser ChatGPT.
Genau. Und zwei Epochen machen Ereignisse aus meinem Leben. Einmal, ich war im Schweden im Urlaub und bin vom Zehner gesprungen. Und zweiter Punkt, ich habe angefangen, Gitarre zu lernen.
Oh ja.
Das war auch noch wichtig. Schön. Auch im September 2001. So, beziehungsweise da habe ich zumindest angefangen mit Gitarrenunterricht. Und das hat ja auch durchaus mein Leben persönlich zumindest ein bisschen verändert. Also dementsprechend.
Ich habe noch eine persönliche Tragödie, die wirklich auch gerade um den 9-11 rum dann passiert ist. Nämlich, dass völlig überraschend der Sänger meiner Band, Blue Haze, die wir ja auch öfter schon mal erwähnt haben. Wir haben ja so als Indie-Rock bin ich da eingestiegen, so Mitte der 90er. Dann haben wir das umgestellt in so ein, wir haben es Wüstenrock genannt, also so Amerikaner, Desert Rock, irgendwo zwischen, Calexico, so 16 Horsepower, diese Bands, Cracker, so eine Band, die da immer eine Rolle gespielt hat. Da irgendwie dazwischen haben wir da versucht, so einen Sound zu machen, waren viel unterwegs, hatten eine Agentur in Potsdam, die uns auch in Ostdeutschland viel rumgeschickt hat. Und da haben wir mit so einem Mercedes-Transporter eine Menge Kilometer runtergerissen und haben wirklich viel gespielt und waren, glaube ich, auch echt eine gute Liveband, so gut anzuschauen, charismatisch, schwarze Anzüge und dann halt diese Wüstenrockmusik da. Und der ist völlig überraschend verstorben, auch um den 9-11 rum. Ich habe nochmal versucht, den Tag zu rekonstruieren. Vielleicht war es sogar der Tag vorher oder der Tag dann. Ich meine, es war ganz, ganz eng beieinander. Und das war natürlich eine absolute Tragödie, weil, ich meine, 30 Jahre alt, ein ganz toller Sänger, ein guter Freund, der auch eine riesen Lücke da hinterlassen hat. Ich habe dann manchmal, als ich dann so um 2010 rum angefangen habe, selber zu singen, irgendwie war er mir dann wieder ganz nah. Ich hatte manchmal das Gefühl, vielleicht ist er da. Ja, leitet er mich da irgendwie durch oder so, weiß nicht. Und und witzigerweise ist der Klaus eigentlich da in dem Moment dann in mein Leben getreten. Ich habe da in meinem Sozialleben einen ziemlichen Aderlass gehabt durch eine Freundesgruppe im Studium, die alle auch um die Zeit rum dann Freiburg verlassen haben und woanders dann ihr Referendariat angefangen haben. Und dann eben der Tobi auch. Und da war mal kurz, war so der innere Zirkel einfach mal weg. So. Mhm. Und dann kam dann nach und nach ja eben Klaus dann genau da in mein Leben und dann eben wurde das eben nach und nach natürlich wieder durch neue Leute gefüllt. Und das eins noch, wir hatten unseren letzten Auftritt in Saarbrücken und wir sind ja immer zusammen mit diesem Mercedes-Transporter gefahren und seine Freundin kam aus dem Saarland und die war an diesem Auftritt und die beiden sind mit dem PKW nach Freiburg gefahren und es war unsere einzige Fahrt, die wir dann zu dritt ohne Tobi halt eben zurück nach Freiburg gemacht haben da in der Nacht. Das war in dem Moment natürlich völlig bedeutungslos und hinterher wurde es natürlich so nochmal mit so Bedeutung aufgeladen dann irgendwie so. Die letzte Fahrt ohne den Sänger und ohne den Kopf der Band. Und dann war die Band natürlich am Ende. Wir haben dann noch so halbherzig ein bisschen rumprobiert in so einer Richtung und haben dann was ganz anderes gemacht. Da rede ich nachher nochmal drüber oder glaube in der nächsten Folge, wenn wir dann auch über die Strokes sprechen. Dann war klar, da muss jetzt was anderes, muss musikalisch so ein Cut her und dann muss es in einer ganz anderen Richtung für mich weitergehen. Und das war dann auch so. Ja, das war das zweite traumatische Ereignis, also kein gutes Jahr 2001.
Kein gutes Jahr. Ja, man hat so Jahre teilweise, ja, das stimmt schon. Also als wir über das Jahr 2000 gesprochen haben, da wusste ich auch noch, da war ja auch ziemlich viel Schlechtes und letztens das Jahr 2007 war ja irgendwie auch nicht so gut persönlich. Und ja, irgendwie, das, wenn man so in der Rückschau, wenn die meisten dann gut sind, ist ja auch gut.
Ja, das stimmt, ja, allerdings.
Und je älter man wird, desto, also wenn dann der Anteil der guten Jahre immer noch überwiegt, dann ist doch alles gut.
Dafür gab es gute Filme. Im Jahr.
Oh ja, oh, schöne Überleitung.
2001. Und ich überlasse euch mal, was habt ihr? Martin vielleicht.
Boah, ja genau, Martin, los.
Dein Fachgebiet.
Im Vorgespräch hatten wir ja schon gesagt, die 60 Minuten reichen mir für die Filme, die wir uns vorgenommen hatten. So, und du hast mir 5 Minuten für die Gefährten gegeben.
Ich hab geschrieben, 5 Minuten,
ich hätte kurz überlegt, ob ich einen Monolog... Ja. Ob ich einen Monolog schreiben soll, der dann genau getimt ist. Aber darauf habe ich verzichtet. Nein, also.
Ja, aber lass uns doch damit anfangen, oder?
Neben allem anderen, also vielleicht, also das Jahr 2001 steht natürlich unter dem, das große Comeback der Fantasy-Filme, einmal mit Die Gefährten und einmal mit Harry Potter, Stein der Weisen. Mhm. Bei dem Jahr 2001, auch, ich glaube, beide so in den Wintermonaten, meine ich. Rausgekommen, so klassische Weihnachtsfilme irgendwie auch. Und Herr der Ringe und Harry Potter, so ein bisschen vielleicht die Beatles oder die Rolling Stones der 2000er. So, ne? Also man musste sich irgendwie so ein bisschen entscheiden, habe ich so das Gefühl. Und ich habe mich da ganz eindeutig für Herr der Ringe entschieden. Also mit Harry Potter bin ich eigentlich bis zum heutigen Tage nicht so richtig warm geworden. Und was ich auch immer wieder sage, Herr der Ringe ist das Star Wars unserer Generation. Mhm. Also jeder in meinem Alter eigentlich hat diese Filme geguckt, tausendfach geliebt und einfach popkulturell dadurch geprägt.
Also, aber du hast keine, du bist zu jung, gell? Du hast die Romane dann nicht vorher gelesen, du bist nicht so einer. Du, Alex? Oder?
Nachher. Nee.
Ich. Doch. Mein Onkel hat mir irgendwann mal gesagt, hey, liest mal diesen kleinen Hobbit, das ist ein schönes Buch, das habe ich gelesen. Und wenn du damit durch bist, dann kannst du jetzt den Herr der Ringe lesen. Das waren diese grünen Bücher, diese drei Bände. Ja. Und das heißt, ich bin tatsächlich auch noch jemand, und das fand ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen bei dem Film, der die Bücher gelesen hat, bevor die Filme rauskamen und erst sich noch eigene Gedanken gemacht hat, die jetzt natürlich völlig ersetzt sind, erased sind durch die Bilder aus dem Film.
Zum ersten Mal, meine ich, ein Film gewesen, wo man ja diese Nerd-Community erstmal überzeugen musste. Das war ja der ganz große Anspruch auch von Peter Jackson, glaube ich, diese Herr der Ringe-Experten, diese Jugendlichen, die keine Freunde hatten und viermal Herr der Ringe gelesen haben in ihrer Jugend irgendwie oder so. Und alles, jede Details. Nein, du warst aber arg jung, oder? Dann zum Lesen.
Ja. Und ich.
Ja, Alex. Ja, ja, aber irgendwie war das schon so die Zeit. So, ich habe viel gelesen in der Zeit.
13, okay. Also ich kann mich da auch dran erinnern. Ich war damals schon auch so ein Pen and Paper Rollenspiel-Nerd und Fantasy interessiert einfach. Und dann war das einfach klar, dass man das einfach. Ich habe das auch in einem Urlaub. Wahrscheinlich war das dann so einer der letzten Sommerurlaube mit meinen Eltern so nach dem Motto. Und da habe ich dann einfach den ganzen Zeit nichts gemacht, außer Herr der Ringe gelesen.
Aber das war ja irgendwie, glaube ich, dieser große Anspruch da, eben die auch zu überzeugen, diese ganze Community, diese Typen, die halt wirklich jedes Detail auch kennen von Herr der Ringe und die sich dann ja eben auch online schon relativ schnell dann auch dagegen positionieren könnten, wenn das nicht stimmt. Und da kann man ja auch bei den diese ganzen Making-ofs und so, wenn man sieht, mit welcher Detailgetreue diese ganzen Intarsien, die Wandteppiche und so weiter irgendwie, wo die Kamera eigentlich in das komplette Setting rein kann, alles filmen und es ist immer authentisch und immer echt, da wird nichts gefaked und es ist nicht nur eine Fassade, sondern es geht ganz tief rein und immer ist es irgendwie liebevoll gemacht und mit einer Armee von Handwerkern und irgendwelchen Experten. Genau. So, das ist schon Wahnsinn. Was ja dann für die Superheldenfilme und so weiter ja dann auch ganz maßgeblich ja immer war, wenn im neuen Batman-Trailer irgendwie das Kostüm nicht stimmt irgendwie und die Nerds schon gleich dagegen schießen, dann kann man es schon gleich vergessen irgendwie. Also ich glaube, das ging da los auch dieses Thema, meine ich, gelesen zu haben oder gehört zu haben.
Ich glaube auch, dass einfach daran viele so dieser frühen Superhelden-Comic-Verfilmung auch gescheitert sind. Genau daran, an der Nerd-Rage. Ich glaube, sonst muss man über Herr der Ringe vielleicht gar nicht so viel sagen, oder so viel loben. Aber was man auch noch sagen muss, also wenn man sich das jetzt auch noch mal so immer mal wieder anschaut und so ein bisschen die Retro-Nostalgie-Brille so abnimmt, dann fällt einem auf, gerade so in diesen Extended Editions, der hat schon auch seine Längen.
Ja.
Und wenn man sich dann noch mal an seine Leseerfahrung zurückerinnert, dann stellt man fest, dieses Buch hatte ganz schön.
Also das hat mich ja immer ein bisschen abgeschreckt, sowohl am Buch als auch am Film.
Ist 80 Jahre alt, das Buch. Ne?
Das ich dachte merkt so, was macht er denn so ewig rum immer? Also es hat mir, ich habe es mal als Hörspiel auch gehört, ich weiß nicht, 10 Stunden Hörspiel. Oh mein Gott. Und wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist, und auch da im Vergleich nochmal zu Harry Potter, die Handlung ist derartig überschaubar von Herr der Ringe eigentlich.
Ja.
Und schlicht.
Ja, Joseph Campbell halt, ne? Also diese typische Heldenreise.
Ja, genau.
Ja, und also, ne? Ich meine, der Vergleich mit Harry Potter, ich meine, das ist halt ein Unterschied, ne? Herr der Ringe ist irgendwann in den 40ern geschrieben worden, ne? Und das merkt man dem Buch einfach an. Das ist kein moderner Roman oder irgendwie so. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
So, und man, also was man, und das ist es aber auch, glaube ich, nicht, was die Bedeutung sozusagen ausmacht, sondern die Bedeutung macht eben auf, dass ja im Prinzip jeder Fantasy-Roman danach auf den Prämissen von ein Stück weit basiert, die Tolkien da aufgestellt hat.
Und dieser ganze Fantasy
gezeigt hat, wie überhaupt Weltbuilding funktioniert.
Und der Fantasy-Boom, den wir heute ja immer noch erleben, der fußt ja da drauf. Also wie du gesagt hast, Harry Potter in der Literatur dann nochmal irgendwie. Die Fantasy war in den 90ern weitgehend tot. Da war nicht viel. In der 80er noch mehr. Aber in den 90ern, mir wird nicht viel einfallen, so in der Richtung.
In den 80ern gab es doch auch eine Herr der Ringe Zeichentrick.
Treten das Ding los und dieser ganze Fantasy-Boom heute, der basiert da drauf.
Ja.
Es gab schon mal eine Zeichentrickfilm von Herr der Ringe in den 80ern.
Ja. Genau.
Ja. Unguckbar, glaube ich, heute.
Glaube auch. Ja. Also total.
Und Computerspiele gab es auch, ne? Also vom Herr der Ringe. Also, ja, so richtige alte Text-Adventures und sowas. In den 80ern noch.
Gut. Ein anderes Franchise beginnt noch, würde ich ganz gern auch noch drüber sprechen. Planet der Affen.
Oh, das habe ich genau weggelassen. Also erzähl mal.
Ist von 2001.
Meine ich, ja. Ist Also würde ich gern kurz drüber reden, weil ich es super finde, zum einen. Also ich gucke die wahnsinnig gerne. Mhm. Und ich würde auch noch mal gern auf den alten, also den Ursprung eigentlich kurz eingehen. Das ist ja ein Film aus den späten 60er Jahren, der erste Planet der Affen. Und es ist ja die erste postapokalyptische Dystopie, glaube ich, überhaupt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist auf jeden Fall die bekannteste aus dieser Zeit. Und einer der ersten Filme auch mit so einem Wahnsinnsende. Ja, wo, weiß nicht, kennt ihr den? Mit Charlton Heston? Ja. Wo die halt dann am Ende.
Ich kenne nicht einen Planet der Affen-Film.
Ja. Also die sehen halt am Ende auf diesen fremden Planeten und so weiter, sind so Menschen irgendwie, die glauben, sie sind auf einem fremden Planeten gelandet, irgendwie mit ihrem Raumschiff, und am Schluss stellen sich halt raus, finden sie den Kopf der Freiheitsstatue, und dann sehen die halt, das war die ganze Zeit die Erde, und dann ist dieser berühmte Satz: Was habt ihr getan? Ja, was habt ihr getan? Was ist jetzt passiert, dass die Menschen im Grunde ausgerottet sind, die Affen den Planeten beherrschen? Und dann folgt da eigentlich so eine Reihe, wo eigentlich schon große so zivilisatorische Fragen verhandelt werden. Herrschaft, Unterdrückung, Sklaverei und so weiter. Da gibt es dann 4, 5 Filme in den 70er Jahren. Die Kostüme sind halt noch irgendwie so richtig handgemacht und halt noch nicht so wahnsinnig überzeugend. Und aber sehr erfolgreich, diese Reihe. Und diese Grundidee, dass diese Filme eigentlich Parabeln sind, auch auf ja, unsere Zivilisation, die wird natürlich jetzt in dieser neuen Reihe nochmal viel deutlicher fortgeführt. Also eigentlich werden alle großen gesellschaftlichen Themen auch verhandelt seit 2001 in dieser Reihe. Also da wird ein Virus auch, ist in einem zweiten oder dritten Teil, glaube ich, geht es um so ein Virus, der die Menschen fast ausrottet, irgendwie Corona vorweggenommen, schon 2018 oder so. Dann natürlich Faschismus wird verhandelt, auch wieder Macht, Unterdrückung, verschiedene Gesellschaftsformen. Wir gegen die und so und dieses ganze Ding. Plus natürlich die ganze Wissenschaftskritik, so die Grenzen der Wissenschaft und Moral, denn dieser Affe wird ja da im Labor gezüchtet, dieser erste, und daher sind die ja so super intelligent und so weiter. Also ich finde es eine spannende Sache. Ich gucke die gern, die sind gut anzuschauen, was die Affen angeht, natürlich auch mittlerweile unglaublich toll, ja. Und auch hier natürlich, ohne den geht ja gar nichts. Wie heißt der? Andy Serkis oder so? Der Gollum?
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, Gollum hat es ja, da genau. Noch
mal. Hat der eigentlich schon mal einen richtigen Menschen gespielt, oder muss der immer sowas spielen? Der Arme.
Ja, in der Star Wars Serie, in dieser Andor Star Wars Serie, da spielt er tatsächlich einen Menschen. Okay, ja. So,
ja. Also ich finde es prima, diese Planet der Affen, und habe jetzt gerade ein Disney-Abo, und da ist der neue, der vierte Teil ist da, und den wollte ich mir jetzt demnächst auch mal noch anschauen.
Ja, ich habe die auch nicht, also ich habe, es gab ja auch so ein Remake von dem ersten Planet der Affen irgendwann, von wann
ist der? Der ist aus den 90ern, ist der ist von Tim Burton, der hat nicht richtig funktioniert. Ja. Der war irgendwie...
Ja. Der hätte dann irgendwie hinten raus auch noch mal ein bisschen
was geändert. Ja, der hatte einen ganz komischen Schluss, den man auch nicht verstanden hat irgendwie.
Ja. Und dann, genau, und dann habe ich den, ich habe auch nicht alle von dieser neueren Planet der Affen-Reihe geguckt, weil irgendwie, mich hat es irgendwie nicht so abgeholt, aber vielleicht kann man da noch mal
anfangen. Ich finde es klasse,
wirklich. Bei Disney Plus gibt es die jetzt.
Genau.
Ja, okay. Was habt ihr noch?
Ich hab noch. So, was habe ich denn hier noch? Ich hab noch, wo du gerade ja auch schon davon gesprochen hast, so eine es ändert sich jetzt so ein bisschen was, so dieses 90er Jahre Kino hört dann so langsam irgendwie auf. Ne? Man hat so Figuren, wo man nicht so genau weiß, sind das jetzt die Guten oder die Bösen und so weiter und so fort. Und da, als du davon erzählt hast, ist mir direkt hier eingefallen, Training Day ist von 2001.
Mhm. Ganz toll.
Der ja so einer der so dieses korrupter, korrupter, aber charismatisch cooler Cop irgendwie so im
Los Angeles. Ethan Hawke als Rookie. So
mit
genau. Und genau, Denzel Washington. Bei Denzel Washington muss ich echt sagen, ich habe noch nie einen schlechten Film mit Denzel Washington gesehen. Das ist wirklich ein absoluter Garant, oder?
Ja.
Großartig, wie der die Rolle spielt.
Also, mir fällt auch nichts an.
Ja, dieser eine Zeitreisefilm, der ist so ein bisschen komisch, aber ansonsten gehen die echt alle ziemlich gut.
Ja. Déjà-vu, meinst du?
Ja.
Ah, der fehlt mir vielleicht noch.
Genau. Aber der ist auch noch.
Aber der ist auch cool.
Also der ist auch okay.
Ja.
Schon gut cool. Ja, also der ist unglaublich, und der hat ja dann auch so einen Ton gesetzt, wie dann Filme danach auch waren. So
fand ich. Ja. Ich habe noch Mulholland Drive. von...
Oh, ist der auch von 2001? Von
David Lynch. Mhm. Der ja, ich bin ja ein großer Fan von Lost Highway, von, ich glaube, von 97 und Mulholland Drive war eigentlich nochmal eine Variation, auch in Los Angeles und mit ähnlichem Setting und so und auch so ein bisschen im Filmbusiness spielend und so. Und mir hat der nicht so gut gefallen wie Lost Highway, war aber, glaube ich, der größere Erfolg und war irgendwie mal eine Weile auch dann so in aller Munde, hatte ich so das Gefühl. Und war ein wichtiger Film, der ja quasi so... Ja, halt auch wieder, was ist Traum, was ist Realität, was ist Einbildung, es ist alles völlig wirr, aber man kann es gut angucken und es gibt dann auch so eine Jumpscare-Szene, die, glaube ich, auch so in die Geschichte eingegangen ist irgendwie, an die ich mich auch noch gut erinnere im Kino, wo einmal ganz kurz so 2 Sekunden das Herz wirklich stehen bleibt, glaube ich.
Ansonsten hatten wir in diesem Jahr ganz schön viele Gangsterfilme, ne? Also eine, also so Gangster, auch so charmante Gangster natürlich und irgendwie so und so, wo dann auch wieder die eigentlich die Guten sind. Das fängt an, glaube ich, ziemlich direkt am Anfang des Jahres mit Ocean's 11. Dann weiterhin, was war noch dabei? Natürlich Snatch, also ein großartiger Film von Guy Ritchie. Richtig, richtig super. Und auch ein Franchise wird begründet, nämlich The Fast and the Furious. den man natürlich damals mit 14, 15 super gerne geguckt hat. Ne? Also diese ganzen, also man hat ja auch so Need for Speed und sowas gespielt und das passte natürlich da wunderbar rein. Dieses Autoschrauben, diese Unterbodenbeleuchtung, diese Drag Races und so, das war genauso diese Zeit, obwohl, ja, keine Ahnung, also das war irgendwie cool und so. Password Swordfish. Auch noch so ein Gangsterfilm.
Mit John Travolta, glaube ich, oder?
Mit John Travolta und mit Halle Berry und so.
Halle Berry macht noch einen Film in dem Jahr, und zwar Monsters Ball heißt der. Der ist eigentlich ein Drama mit Billy Bob Thornton als, ich meine, als Mörder ihres Mannes oder so sogar. Und der kommt aber aus dem Gefängnis frei. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat dieser Film, glaube ich, aus der Erinnerung raus, die unfassbar erotischste und faszinierendste Sexszene, glaube ich, die ich jemals im Kino gesehen habe. Und zwar zwischen Billy Bob Thornton und Halle Berry. Unfassbar. Und ich war großer Fan von Billy Bob Thornton zu der Zeit und fand den unglaublich faszinierend. Und er hat in dem Jahr noch einen Film, einen Coen-Film, The Man Who Wasn't There. Und das war für mich der erste Coen-Film, der richtig funktioniert hat. Ich hatte ja mit Fargo meine Probleme und mit vielen anderen Audi, die da gemacht haben. Und den fand ich, zum ersten Mal fand ich einen Coen-Film richtig toll. Und da spielt er auch die Hauptrolle.
Apropos sexy, einen Film möchte ich auch noch ergänzen, nämlich zumindest für uns das Debüt von Angelina Jolie, nämlich Tomb Raider.
Oh ja.
Also da natürlich auch aus der
auch mal mit Billy Bob Thornton zusammen.
Ja, ja.
Angelina Jolie?
Ja.
Okay, ja, guck mal.
Stimmt.
Guck mal. Wahnsinn, kam die Überleitung ganz von alleine. Ja, guck mal, hier.
Super.
Ja, so, ne? Passt das, ja. Übrigens auch mit Daniel Craig. Spielt auch mit in Tomb Raider.
Lambok ist auch noch von 2001, wenn wir schon über sympathische
Gangsterfilme.
Ja, großartig.
Da habe ich letztens schon mal in unserem Podcast drüber gesprochen. Wir haben nämlich jetzt gerade so eine Reihe, wo wir am Ende bei der Hausaufgabe immer deutsche Filme aufgeben. Und da war der auch dabei.
Also, ein großer Spaß. Und ich habe unlängst mal die Fortsetzung angeschaut und musste wieder vor mich hin kichern die ganze Zeit. Lombok.
Aber der funktioniert auch wirklich nur eigentlich über dieses Nostalgie-Ding.
Ja, aber es sind geile Dialoge, also, es sind tolle Schauspieler, es macht so einen Spaß.
Ja. Echt, deutsche Tarantino.
Auf jeden Fall.
Deutsche Tarantino. Absolut.
Und noch ein deutscher Film, großer Erfolg auch in dem Jahr, Das Experiment.
Guck.
Ja, auch mit Moritz Bleibtreu wieder. Und dem fantastischen Justus von Donani, der alles spielen kann irgendwie, der spießige Lehrer spielen kann und schwule Nachbarn oder halt irgendwie dann den bei dem es dann kippt irgendwie ins Sadistische, irgendwie in das
Experiment. Robert Koch hat da auch schon mal gespielt. Ja, ja. Der kann echt alles. Ja. Ja.
Dann gibt es noch einen Film, der schlecht ist, finde ich, aber der hat zwei Momente, die mir ganz unvergesslich sind, und zwar AI von Steven Spielberg.
Den habe ich ja auch, genau. Okay. Mhm.
Der ist viel zu lang, ja. Irgendwie, der dauert gefühlt 5 Stunden, weil in Wirklichkeit sind es, glaube ich, 2,5 oder so. Aber diese Geschichte mit dem Jungen und wie die Mutter sich dafür entscheidet, okay, sie macht es jetzt. Und dann diese Puppe oder diese künstliche Intelligenz programmiert. Ja, sie muss ja da so einen Code eingeben. Und wenn sie das macht, dann liebt dieses Wesen sie. Dann ist sie die Mutter. Und das fand ich so krass. Und da muss man so oft dran denken, wenn man so Schicksale hört, so Biografien. Mhm. Meine Frau arbeitet in einer Klinik für Jugendliche mit psychischen Problemen irgendwie als Lehrerin. Und die Biografien und so weiter. Und ich muss immer an AI denken. Ja, ihr programmiert dieses Kind und es liebt euch, egal was ihr für eine Scheiße macht jetzt. Ja, es liebt euch mehr als alles andere auf der Welt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das ist eine Wahnsinnsverantwortung und es ist so toll gezeigt in diesem Film, wie sie noch überlegt, soll sie es wirklich machen, und dann gibt sie sich einen Ruck und programmiert. Und dann dieser Typ, ja, dieser Kinderstar von Sixth Sense, dieser Osmond oder wie er heißt, der mit seinen großen Augen sie dann anguckt und du siehst, okay, der liebt die jetzt. Ah, das ist ja allein deswegen ist dieser Film wirklich das wert, dass man ihn guckt und irgendwie mit sich trägt. Der Rest ist dann irgendwie ein bisschen alt.
Ich habe den damals auch im Kino gesehen, fand den auch ganz beeindruckend, auch mit Jude Law und so, also auch gut besetzt. Irgendwie auch von den Effekten und Computeranimationen war das schon ganz schön gut für 2001, zumindest in der Erinnerung. Ja. Weiß nicht, ob man das jetzt heute nochmal gucken kann. Aber natürlich das Thema auch AI, künstliche Intelligenz, ist jetzt wieder aktueller denn je, wie man so schön sagt.
Ja, und schöne Variation, die dann ja in hier Westworld und so wieder aufgegriffen wird, wo er dann eben kapiert, er ist gar kein Mensch. Also wo die künstliche Intelligenz selber gar nicht weiß, dass sie eine ist. Das ist ja ein spannendes, philosophisches Thema fast schon dann.
Ich habe noch zwei, die auch so aus dem Bereich überraschendes Ende, und man weiß nicht die ganze Zeit so, was ist jetzt echt und was nicht ist. Nämlich einmal Donnie Darko. Auch so ein bisschen, ich glaube, damals eher so unterm Radar, aber jetzt so ziemlich abgekultet.
Ja, ja, im Kino ein totaler Flop. Und danach dann auf Video noch total erfolgreich. Ja. Und Kult.
Also da geht es ja auch so um so Zeitreisen, Paradox. Ja. Gedöns und so.
Und wunderschöner, und, übrigens noch wunderschöner 80er-Jahre-Soundtrack in Donnie Darko. Ganz, ganz tolle Songs. Habe ich auch beim Schauen nochmal Songs entdeckt, irgendwie Head Over Heels von Tears for Fears und so. Irgendwie super Soundtrack.
Und A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Boah. Vor diesen. Also der hat mich beim ersten Mal gucken auch richtig fertig
gemacht. Der ist ganz toll, ja.
Russell Crowe, auch ein Garant, oder? Macht auch wenig Quatsch. Auch
guter Typ. Ja, eigentlich auch wenig schlechte Filme, ja.
Das stimmt. Na gut, hinten raus wird es jetzt ein bisschen schwieriger mit dem. Also der taucht
Wobei
jetzt immer
ich den
so...
Als dicken Zeus fand ich
den als dicker gut. Zeus war der super, ja. Das stimmt schon, bei Thor, ne? Ja. Er war schon wieder gut, ja. Aber... nachdem er jetzt die Brutes irgendwie alle eine Zeit lang gespielt hat, spielt er jetzt nur noch die Dicken. So. Naja, gut.
Dann habe ich noch einen letzten Monster AG. Monsters Inc.
Oh.
Auch von 2001. Und ich fand es ja als großer, sag mal, Angsthase einerseits, ja, der so auch halt viele so traumatische Angsterlebnisse im Elternhaus gehabt hat, irgendwie mit allein im Haus und wirklich diese Angst vorm Schrank auch kennen oder die Angst vor dem, was unterm Bett ist. Und dann halt diese mit dieser obsessiven Stephen King-Lektüre dann auch in meiner frühen Jugend irgendwie, der ja auch teilweise in Vorwörtern schreibt, so er weiß, dass nichts unter seinem Bett ist. Aber er wird halt nie den Fuß darunter gucken lassen irgendwie. Er guckt, dass der Fuß oben ist. Ja? Und so. Und das ist eine schöne Idee und eine schöne Variante, die da einfach geliefert haben in Monster AG. mir hat der ausgesprochen gut gefallen, auch aus diesem persönlichen Grund, weil dieses Thema Angst und das Monster im Schrank oder so Geschichten wie das Schreckgespenst oder so von Stephen King, The Boogeyman, auch verfilmt übrigens, ganz, ganz gruseliger Film von vor zwei Jahren oder so oder vom letzten Jahr. Da muss man sagen, schön. Schöne Idee, schön gemacht und hat mir auch geholfen, auch therapeutisch ein bisschen zu wissen, dass die Monster selber auch Angst haben.
Ich habe auch noch einen Animationsfilm aus dem Jahr 2001, nämlich Schreck, ein tollkühner Held.
Ach, schön. Ja,
mit das den ganzen ist, Märchen. Glaube ich, so mit einem meiner Lieblingsanimationsfilm rein.
Ja.
Weil ich finde, der macht dieses. Ein Film, der auf einer Ebene für Kinder und auf einer anderen Ebene eben für Erwachsene gleich lustig ist, sozusagen, macht der mit am besten, finde ich.
Ja, wirklich. Damit geht es wirklich los, diese Zweiteilung. So, wir sprechen beide Altersgruppen an.
Ja, Toy Story hatte das auch schon ein bisschen, aber der macht das nochmal, dreht das nochmal auf 100 und
sozusagen. Ja, toller Soundtrack auch immer wieder und diese Szenen, wie dann so abgefahrene Sachen wie die Buzzcocks oder Nick Cave oder so dann da auftauchen plötzlich irgendwie in diesem Film. Schön.
Ja,
gut.
Jetzt sind wir so gefällig am Ende, aber eigentlich habe ich noch zwei Filme, die ich auf jeden Fall erwähnen will. Die sind jetzt schon wieder so ein bisschen anspruchsvoll. Nämlich einmal, Achtung, nach dem Motto, man weiß nicht so ganz, wie das Ende ist und so, Memento. Der Christopher Nolan-Film mit Guy Pearce.
Auch von 2001.
Ja. Also zumindest stand das bei meiner Google-Recherche jetzt. Ich habe extra nochmal geguckt. Ja, also ganz, 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 ganz toll. Der ja so halb vorwärts, halb rückwärts abläuft. Immer der Nolan mit seinen komischen Zeit.
Timey-wimey-Sachen. Da hätte man schon wissen müssen, wenn wir das mit dem, was nicht stimmt.
Und wie immer am Ende des Erstes gucken. Hast du verstanden? Ja. Und wie,
ich glaube, es gibt.
Alle lassen sich nichts anmerken. Keiner hat es gerafft. So.
Ja. Aber
es
genau,
gibt auf der DVD toller, dann noch eine Fassung, wo er in der richtigen Reihenfolge geschnitten ist, irgendwie, damit er.
Ja, stimmt.
Also es gibt irgendwo, richtig. Es muss diese Fassung geben, ich habe sie nie gesehen.
Ich hatte die DVD, aber die habe ich irgendwann verliehen und egal. Jetzt guckt man auch keine DVDs mehr. Und Blow mit Johnny Depp.
Oh, den wollte ich mal wieder gucken.
Der ist doch auch so super tragisch am Ende, glaube ich, oder? Also wie er da irgendwie im Knast hinterher ist und so und seine Tochter, ist das nicht der?
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Ich weiß gerade gar nicht, welcher.
Ist er so ein Drogendealer da?
Wie Blow oder
Drogendealer und so. Und er kann es irgendwie nicht lassen. Dann kommt er da in den Knast und so. Nee, oder er stellt sich vor, wie seine Tochter ihn noch einmal trifft oder so. Und dann passiert das aber gar nicht, sondern nur in seiner Vorstellung. Irgendwie sowas.
Ich erinnere mich, dass er mich traurig zurückgelassen hat, ja.
Ja, mit Penelope Cruz auch. Ja, genau. Ich erinnere mich ein bisschen.
Nee, nicht. Tatsächlich. Ja.
Und der Vollständigkeit halber, Klaus würde wahrscheinlich jetzt ausführlicher drüber sprechen können und feiert ihn, glaube ich, sehr. Amelie, die wunderbare Welt der Amelie, ist auch von 2001. War natürlich ein tolles visuelles Spektakel. Im Kino habe ich ihn gesehen, aber er hat mich jetzt nicht so berührt. Aber das ist so für bestimmte Art Leute war der, glaube ich, ganz toll und ganz wichtig. Und dann auch dieser Soundtrack und dieser das hat ja auch so einen richtigen Boom dann ausgelöst. Diese Art von.
Wie sagst du immer so schön, ich wollte ihn gut finden?
ich weiß auch nicht, also so schlecht finde ich ihn auch nicht, aber so irgendwie, naja.
Ja, irgendwie, aber der Hype, der darum gemacht wird, den konnte ich dann irgendwie auch nicht verstehen. Ich meine, gut, aber ich glaube, wir waren auch nicht in dem Alter.
Ja, ich wäre da schon gewesen, aber mich.
In dem Alter nicht.
Das ist dann halt auch so ein. Also Französisch-Lehrer-Film, so. Ich weiß schon genau, was für Leute den dann so toll finden. Dann habe ich schon wieder irgendwelche, da bin ich schon, muss ich schon wieder in den Widerstand gehen.
Aus Prinzip.
Und den letzten noch, und da können wir eigentlich gerade über eines der Alben noch ganz kurz sprechen, weil ich habe gar nicht so viel zu sagen zu diesem Album, das der Dimmery hier auflistet. Moulin Rouge ist von 2001 auch. Und den habe ich mir angeguckt damals im Kino und fand den gar nicht schlecht. Ich war ja ein großer Fan von Romeo und Juliet von Baz Luhrmann und das war ja, glaube ich, dann der nächste Film danach. Und da war ich natürlich sehr, sehr gespannt. Die Handlung fand ich jetzt ein bisschen, aber es war, ich habe jetzt gerade diese neue Netflix-Serie mit Nicole Kidman geschaut und Nicole Kidman macht mir mittlerweile Angst. Also vor der habe ich richtig Angst. Erstens spielt sie immer so ganz gruselige Rollen irgendwie, so kalte Frauen und dann, wie sie auch aussieht und so. Das, man guckt es nicht so gern an. Aber, also sie, die Serien, die sie macht, sind alle super, finde ich. Aber man guckt sie nicht gern an. Aber das war mal ein Moment, das war auch zu dieser Zeit mit dem Robbie Williams Video, Something Stupid und dann hier Moulin Rouge. Da war Nicole Kidman mal für einen kurzen Moment verdammt attraktiv für mich irgendwie. Ich weiß nicht noch, dass ich so ganz leicht verliebt in sie war, in dem Film Moulin Rouge.
Ja.
Und
hat die nicht in dem Jahr auch noch diesen anderen Film The Others gemacht oder so? Ist der nicht auch aus dem Jahr?
Ah ja, stimmt, ja.
Auf jeden Fall, die war auf jeden Fall in der Zeit super populär, Nicole Kidman. Also auch, da irgendwo ist ja auch in der Richtung Australia, kam ja auch irgendwo in der Zeit.
Goldener Kompass war da nicht auch noch da irgendwie so?
Und hier der Film mit Tom Cruise, hier dieser hier der mit den Orgien da.
Eyes Wide Shut, ja.
Eiswaldschatz, genau, der ist doch auch irgendwo in der Gegend.
Ja, das stimmt, ja, genau. Und auf jeden Fall, was mir jetzt aufgefallen ist heute Morgen, da gibt es ja eine Version, die spielen ja, und das ist ja mit das Charmanteste an dem Film, finde ich, diese Coverversionen von den bekannten Liedern, wo dann dieses Liebesmedley, was sie dann singen gemeinsam, und Ian McGregor ist natürlich großartig und singt auch toll, er singt ja selber auch. Und da gibt es ja so eine Tango-Version von Roxanne in dem Film auch, wo so ein Typ, der so ein bisschen klingt wie Tom Waits, Roxanne von Police, darbietet, und da gibt es so eine Tango-Tanzszene. Und als ich jetzt heute Morgen da im Dimmery nochmal gelesen habe zu diesem Album vom Gotan Project, La Revancha del Tango, da scheint so ein Tango-Boom im Gang gewesen zu sein, von dem ich aber damals natürlich nichts mitgekriegt habe. Aber wenn man das liest, was Dimmery da schreibt über diese argentinische Band, die da den Tango eben nochmal auch nach Europa gebracht haben und da irgendwie so einen Boom ausgelöst haben, dann scheint da, das fiel mir dann ein, Moulin Rouge, da war ja auch so ein Tango irgendwie. War 2001 auch das Jahr des Tango offensichtlich.
Offensichtlich, ja. Da würde ich vielleicht, wo wir jetzt gerade über dieses Album sprechen, können wir vielleicht das kurz noch einbauen, dann haben wir es auch abgehakt. Ich habe das gehört, das Album hier, dieses La Revancha del Tango, und dachte, das kenne ich. Wieso kenne ich das? Wieso kenne ich so ein Tango-Weltmusik-Ding? So, und aber dieses Santa Maria del Buen Aire, das kam mir sehr, sehr bekannt vor. Und dann ist es mir eingefallen, das haben wir damals in der Tanzschule gehört. Ich bin 2002, also ein Jahr später, bin ich in die Tanzschule gegangen. Und da war ich dann auch relativ lange und sehr intensiv auch. Und ich war auch gut in Tango Argentino. Also ich konnte das gut. Und da glaube ich, weil das ja auch so eine Kreativtanzschule war, so nach dem Motto, wir machen jetzt hier nicht so ganz irgendwie so hochtrabend tanzen, haben wir dann teilweise auch solche Musik dann da gehört, so ein bisschen mit Beat. Genau, und das war das zumindest, was mich daran erinnert hat, genau.
Was mir bei so Sachen immer auffällt, ist, dass unser, also mein Blick, und ich glaube eurer wahrscheinlich auch, halt extrem ignorant ist für alle Musik, die nicht aus den USA oder Europa kommt.
Ja.
Und Europa auch noch drei Länder eigentlich höchstens irgendwie. Also
wir haben hier diesen Radiosender WDR Cosmo, und manchmal, wenn ich im Auto bin, dann tue ich mir den mal kurz an. Aber das ist so, glaube ich, Funkhaus Europa. Ich weiß nicht, ob man das bei euch auch kennt. Das ist so, aber lange geht das nicht.
Vor kurzem habe ich in einem Podcast gehört, da hat jemand erzählt, wie spannend und innovativ und interessant elektronische Musik aus Uganda gerade ist. So, wo ich schon fast lachen musste, dachte, das ist so absurd, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts, was in Afrika vor sich geht, gar nichts.
Musikalisch, nee.
Unglaublich.
Keine Ahnung.
Also, Insel-Nerds halt.
Also ich habe mir hier auch nur drei Fragezeichen notiert und ZZZ, so wie.
Aber das habe ich mir bei diesen Dimmery-Alben häufiger notiert, okay.
Macht es halt nicht ganz leicht in dem Jahr. Dann sind wir ja jetzt schon beim Dimmery, dann können wir mal den abhandeln. Es gibt, glaube ich, also ich habe zu einem habe ich ein bisschen mehr zu sagen, ansonsten können wir ja mal gucken. Und dann haben wir ja vereinbart, dass wir schauen mal, ob wir die Hits noch diesmal reinbringen, und unsere fünf Alben des Jahres machen wir dann in Folge 2 Und da haben wir dann auch alle Zeit der Welt dafür. Also, dann sind wir jetzt bei Demaree, 1001 Alben Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Was schlägt er uns vor? Das erste sind die Silver Jews Bright Flight. Und ich kenne die Silver Jews noch, weil ich habe zu dieser Zeit den deutschen Rolling Stone regelmäßig gelesen und das war eine dieser Bands, die man da sehr gefeiert hat. Passt typisch auch in die 90er Jahre, zweite Hälfte der 90er Jahre, wo viele so Amerikaner-Bands sehr hoch gelobt wurden und auch recht populär wurden. Also so Bands wie Calexico oder Wilco, die sich so auf so eine amerikanische Musiktradition irgendwie beziehen. Singer-Songwriter, leichte Country-Elemente drin. Und was mir hier jetzt aufgefallen ist bei den Silver Jews wieder, ist dieser Anti-Gesang. So ein tiefes Gebrummel, wo auch nicht jeder Ton so richtig sitzen muss. Ja, wo es offensichtlich um andere Dinge geht. Und das ist mal eine Weile extrem populär in dieser Art von Musik. Also mir fallen da ein spontan Will Oldham von Bonnie Prince Billy oder Palace Music. Dann gab es einen Typ, der hieß Bill Callahan, der hatte ein Projekt Smog. Das war dieser Gesang. Dann natürlich Pavement, daran muss man denken, Stephen Malkmus irgendwie, der auch so absichtlich Scheps singt. Und interessanterweise wird Malkmus hier ja auch erwähnt, der war ja beteiligt bei den Silver Jews sogar. Und dieser Gesangsstil basiert eigentlich so weitgehend auf Lou Reed, habe ich so das Gefühl. An den musste ich da auch öfter mal denken. So, so eine Art brummeligen, übellaunigen Sprechgesang mit falschen Tönen drin. So. Und drumrum aber schön eingespielt, auch mit weiblichem Background-Chor und so weiter, veredelt, sodass es dann irgendwie auch wieder charmant wird. So. Und ich erinnere mich, dass die Silver Jews auf einem folgenden Album mir mal ganz gut gefallen haben, zumindest einige Lieder. Aber als ich es jetzt auch nochmal angehört habe, dieses Album hier, Bright Flight, dachte ich so, oh, es ist auch durch, so für mich, diese Art von Musik.
Also, ja. Ich habe das jetzt hier in meiner Liste, aus irgendwelchen Gründen ist das letzte Album, also auch das letzte, das ich von den allen jetzt gehört habe, irgendwie so, also möglicherweise tut das dem Album auch nicht ganz gut, dass ich den ganzen anderen Kram davor gehört habe. Aber ich habe, also, ich finde, da geht die 2001 bei ihm sehr viel in so eine ähnliche Richtung, in Anführungsstrichen, weil ich finde, das ist halt alles so sehr
Viel Country auch, ne?
So, ne? Also ja, kann man irgendwie alles hören, aber irgendwie ist das auch alles sehr ermüdend und klingt für mich auch irgendwie alles so sehr gleich in den einzelnen Liedern irgendwie. Also ich konnte da jetzt nicht viel Schlechtes dran finden, aber ich konnte dem auch nicht viel abgeben.
Aber es ist wirklich unglaublich populär, gerade in den USA, diese Art von Musik zu dieser Zeit. Können wir mal gleich noch, wenn wir über Gillian Welch noch sprechen, irgendwie, da wird es ja noch deutlicher. Es ist ja durch diesen Wahnsinnserfolg auch von Johnny Cash mit den American Recordings und es ist so viel in dieser Richtung, was wirklich Kritikerlob erhält und auch teilweise echt erfolgreich ist. Es ist ein richtiger Boom, diese Art von amerikanischer, so ein bisschen traditioneller Singer-Songwriter-Musik.
Also ich habe mir noch notiert, das ist so Country-Musik, die kommt, wenn man durch die Wüste von Utah fährt und nur noch ein Radiosender verfügbar ist.
Jetzt muss man allerdings noch kurz sagen, dieser Tom Berman ist auch eine ganz tragische Figur, hat sich ja umgebracht selber, nachdem er, glaube ich, schon zwei Suizidversuche dann vorher auch hinter sich gebracht hat, nicht erfolgreich. Ist eine ganz tragische Figur. Ein Kumpel hat mir mal die ganze Geschichte erzählt, es ist fast nicht zum Aushalten irgendwie, was der alles dadurch gemacht hat und immer wieder versucht hat, also an Depressionen halt gelitten, auf jeden Fall. Und sich eigentlich als Dichter gesehen, Demaree zitiert ihn ja auch hier, I'm a Poet. Also ihm ging es schon auch eher um die Texte, als jetzt um den perfekten Gesang. Und das merkt man teilweise auch so, wie er dann versucht, auch arg viele Silben so in so eine Zeile reinzupressen oder so. aber es ist eine der ganz, ganz tragischen Figuren eigentlich auch der Popgeschichte, dieser Tom Berman, von dem man halt auch viel zu wenig weiß. Die auch nie irgendeine Art Erfolg hatten, glaube ich, die Silver Jews. Und wenn wir gerade schon bei diesem Stil sind, dann können wir vielleicht die anderen in der Richtung auch gleich noch, das sind ja eigentlich eine ganze Menge anderer noch, Ryan Adams, Er wäre dann so noch der Nächste. Und hier muss ich aber sagen, dieses Album kenne ich gut aus dieser Zeit. Das ist sein zweites Soloalbum. Der kommt ja auch aus der sehr Alternative Country-Ecke. Seine Band hieß, glaube ich, Whiskey Town. Es gab ja da einige so junge Bands, die sich sowohl auf die Country-Tradition als auch auf die Indie-Rock-Tradition irgendwie bezogen haben und da so eine Mischform gesucht haben. Und da ist Whiskey Town auf jeden Fall auch eine dieser Bands und jetzt macht er Solo-Alben. Und dieses Album Gold finde ich vielleicht 2-3 Lieder zu lang, aber es gefällt mir wahnsinnig gut, weil es halt eben nicht so lahmarschig und eingeschlafen ist wie jetzt hier die Silver Juice oder so, sondern das hat echt Energie. Der Typ hat wirklich Power und er kann wunderschöne Songs schreiben. Hat eine gute Stimme, finde ich, und ich mag dieses Album sehr. Und ich habe es heute Morgen und auf dem Weg in die Schule und zurück nochmal durchgehört. Stark einfach. Gefällt mir richtig, richtig gut.
Ja, das gefiel mir auch gut.
Stimmt, aber witzigerweise fand ich jetzt tatsächlich bei dem Album dann die etwas ruhigeren Stücke eigentlich besser. Mhm. Eben weil ich seine Stimme nämlich auch wirklich, wirklich gut finde. Und also irgendwie so, keine Ahnung, so Wildflowers oder was habe ich noch stehen, When the Stars Go Blue. Also so die Balladen sozusagen auf dem Stück. Weil da die Stimme halt noch mehr zur Geltung kommt. Und dann, weiß ich nicht, ansonsten, wenn so Mundharmonika vorkommt. Dann
ja, also das zweite da, Firecracker, ist halt Bob Dylan, ja, das ist klar. Also da bei den ersten 10 Takten denkst du, das ist ein Dylan-Lied aus den 70ern. Und auf dem ersten Album von ihm, Heartbreaker, das Titellied ist auch komplett 1:1 Bob Dylan. Also da ist ganz klar, dass der Pate steht. Teilweise muss ich so an diese Country-Blues-Sachen von den Stones auch, muss ich mal denken, ein paar Mal. Ansonsten macht er schon in diesem relativ begrenzten Genre schon irgendwie sein eigenes Ding. Ich muss ab und zu ein bisschen an Tom Petty denken, wenn er nicht ganz so bedächtig zu Werke geht. Oder lahmarsch. Also ich mag Tom Petty, deswegen sage ich lieber bedächtig. Er hat so ein bisschen mehr Power einfach, aber es ist diese Art von Musik. Und der hat ja ein Wahnsinns-Övre. Ich bin irgendwann ausgestiegen bei Ryan Adams. Der covert ja Taylor Swift-Alben komplett, ja, und macht jedes Jahr ein Album. Und irgendwann war es mir zu viel und es war auch irgendwann nicht mehr so originell, hatte ich das Gefühl. Aber dieses Album finde ich richtig stark.
Aber der Dimmery mag den ja auch, ne? Denn der kommt ja auch ständig in unseren Folgen hier vor.
Ja, den hatten wir schon mal, 2000, glaube ich, mit seinem ersten. Und dann müssen wir natürlich über die White Stripes auch sprechen, denn die machen ihr Album White Blood Cells und das ist, glaube ich, ihr drittes oder viertes?
Ich glaube, bei Dimmery stand drittes.
Ja. Und die sind ja auch eigentlich in dieser Musiktradition drin, in dieser amerikanischen. Also teilweise ist es ja wirklich bei Cold Cold Night, ist glaube ich auf einem späteren Album, aber das ist ja wirklich so wie so ein Blues aus den 30er Jahren mit so einem fiesen Saloon-Klavier und so. Also der Jack White weiß schon auch, wo er herkommt und was er da macht, aber er dreht das Ganze halt noch so Richtung Garagenrock. Und die Band war natürlich auch schon vor Seven Nation Army echt sehr populär. Und die machen das in ihrem, als Gesamtkonzept, ja, über die Farben, über dieses Ding, ihr Bruder, Schwester und überhaupt nur Zwei-Mann-Band und so. Das ist schon alles sehr, sehr schlau, was die da machen. Wie findet ihr es tatsächlich?
Sind die so? Bruder, Schwester oder waren die verheiratet?
Ja, das war immer so, die haben da immer so ein Geheimnis gemacht. Beides. Ja. Also mal so, wahrscheinlich weder noch. Also das war alles Marketing, glaube ich. Es war halt immer, dass man was schreiben kann.
Ja, also sehr dirty, sehr rough teilweise, dieses I smell a rat und so, das ist also auch wirklich interessante Songs, also auch sehr viel unterschiedliche Sachen und lustigerweise klingen ja viele der neuen Jack White Sachen, also ich glaube, letztes Jahr habe ich ein Album von ihm gehört, auch wieder sehr ähnlich, also auch dieses alte Saloon, was du gerade sagtest, das kommt jetzt auch wieder mit dem Klavier und solchen Dingen und dieses Schlagzeug von Mac White, ich weiß ja auch nicht, also das ist ja schon sehr höhlenmenschenartig, da wollte ich immer noch mal den Klaus drauf ansprechen, ob das gewollt ist oder ob die es einfach nicht besser kann, weil das ist ja wirklich, ey, wie die Snare immer gleichzeitig mit der Bassdrum und irgendwie so, Hauptsache der Takt wird gehalten, aber mehr passiert auch nicht.
Ja.
Das ist schon irgendwie, Aber gut.
Also es ist halt so ein Schlagzeugspiel, das glaube ich auch zurückgeht auf diese Schlagzeugerin von Velvet Underground, die so dieses super Primitive, von der man aber gesagt hat, sie kann es eigentlich nicht besser, aber halt daraus dann wieder einen eigenen Stil gemacht hat. Ringo Starr irgendwie ja auch, wo man sagt, er ist jetzt technisch nicht der Begnadetste, aber er spielt halt einfach genau das Perfekte im richtigen Moment. Und wenn das nur bei Lucy in the Sky diese vier Schläge sind, dann ist es halt, dann kann das im Grunde auch ein Kind, aber es ist halt perfekt an der Stelle. Und, und so, das ist, glaube ich, diese Art von Schlagzeugstil, die dann schon auch Absicht ist, könnte ich mir vorstellen. Also Absicht im Sinn von, ich kann es nicht besser und will es auch gar nicht besser können, oder ich könnte es schon besser, aber ich mache halt das, was hier gerade nötig ist. So, keine Ahnung. Weiß man nicht. Man hat auch nie mehr was von ihr gehört, oder? Ist sie noch around?
Keine Ahnung. Nee, also White Stripes für mich einfach immer ein One-Hit-Wonder in Wirklichkeit. Also irgendwie, ich höre das dann immer und denke so, ja, könnte aber jetzt auch Seven Inch Nails sein, wäre irgendwie besser.
Ja, wobei auf dem Album sind ja durchaus noch andere Sachen, ne? Also auf diesem jetzt, so Seven Nation Army ist da eher weniger, finde ich. Also auch gerade.
Ja, ja, genau. Und deswegen denke ich mir nur so, ja, wieso denn nicht?
Ja, ja, klar.
Ja, aber okay, wieso denn nicht? Okay, verstehe. Ja, okay.
Ja, könnte ja auch Seven Nation Army sein. Dann wäre es halt besser.
Dann wäre es halt gut. Das erste Lied finde ich ein absolutes Highlight auf dem Album. Auch, weil es dazu ein ganz, ganz tolles Video gab. Auch wieder von Michel Gondry. Der ja einige Videos für die White Stripes gemacht hat, und das ist so ein ganz, ganz tolles, wo der so in dieses Haus zurückkommt und das Haus steht leer und dann ist immer so überblendet, ist so eine Partyszene, als das Haus noch voll war und als das Leben noch gut war und jetzt ist aber halt alles Herbst und die Blätter liegen da und das Haus ist leer und er läuft durch diese Räume und erinnert sich immer an die Party, die da stattgefunden hat und so, und das ist so ein ganz schönes, also technisch auch schön gemacht und melancholisches Video, so ein bisschen auch, ja, irgendwie wie mein der letzte Sommertag, ja, man kommt zurück in das Dorf, in dem man jung war, und jetzt hat die Hauptstraße sich komplett verändert und alle Läden sind weg und alle Läden sind, alle Fensterläden sind zu. Und so ein bisschen so eine Stimmung transportiert es. Hat mir immer gut gefallen.
Ja, ist auf jeden Fall eins der besseren Alben von der Auswahl von
hier. Und dann gibt's noch die Gillian Welch, und ich würde hier an der Stelle nochmal kurz ein bisschen ausholen, weil mir das heute Morgen jetzt wirklich nochmal aufgefallen ist, wie unfassbar populär diese Art von Country auch ist in den 90er Jahren. Ja. Und hier gibt es, also hier passiert was Interessantes, finde ich. Es gibt eine Sammlung von Schallplatten, die in den späten 50er Jahren ein Typ namens Harry Smith rausgebracht hat, nämlich die Anthology of American Folk Music. Der ist rumgefahren in den 50er Jahren, hat alte Aufnahmen gesucht von frühen Country- und Blues-Songs aus den 20er und 30er Jahren. Und wenn ihr mal Oh Brother Where Art Thou gesehen habt von den Coen-Brüdern, da kann man sehen, wie diese Aufnahmen teilweise gemacht wurden. Da singen ja George Clooney und diese zwei anderen Spießgesellen gehen ja in so ein Radio, in so ein Studio und nehmen da irgendwie in so eine Blechbüchse, meint man, irgendwie ein Lied auf, live direkt reingesungen. Und also solche Aufnahmen sind das und auch die Popularität, ja, und genau. Und er bringt das jetzt raus. Und viele junge Musiker studieren diese Anthology, unter anderem auch Bob Dylan und diese ganze Szene da in New York im East Village und spielen jetzt diese Lieder nach. Und jetzt gibt es in den frühen 60er Jahren so ein Folk-Revival eigentlich um Bob Dylan, das dann auch so mündet in diesen Newport Folk Festival, das da sehr populär war und wo ja Bob Dylan dann diesen Skandal verursacht hat, als er plötzlich elektrisch gespielt hat und die dann irgendwelche Typen mit der Axt versucht haben, das Stromkabel durchzuschlagen und so, weil die wollten, dass es pur bleibt und akustisch und folkig und jetzt nicht Rock gespielt wird da und so. Also so eine Tradition.
Die Nerds.
Und jetzt taucht plötzlich in den 90ern taucht diese Anthology of American Folk Music in Interviews wieder auf. Also Jeff Tweedy bezieht sich eindeutig drauf, von Wilco und viele andere auch. Und dann macht Johnny Cash diese American Recordings. Und da sind ja nicht nur Coverversionen von Soundgarden und so drauf und Beck und Depeche Mode, sondern eben auch alte Traditionals wieder. Wirklich so alte Murder Ballads auch, ja, dann kommt diese Nick Cave-Platte auch, Murder Ballads. Das sind diese Urversionen von Where Did You Sleep Last Night, ja, was Nirvana dann populär macht. Und die ganzen 90er, habe ich das Gefühl, holen wieder diese alte amerikanische Musik raus. Und dann haben plötzlich Country-Stars wie Loretta Lynn machen irgendwie ein Comeback-Album, produziert übrigens von Jack White. Und dann ist da ja so viele Bands. Lucinda Williams macht 97 ein Album und kriegt, glaube ich, 8 Grammys dafür oder so, auch genau in dem Stil. Und da passt eigentlich dann rein, was Gillian Welch dann hier macht, was natürlich extrem traditionell und extrem puristisch dann klingt. Time the Revelator, so ein Country-Noir-Album, nur mit Akustikgitarre und ein bisschen Banjo, eigentlich nur zu zweit eingespielt. Extrem traditionell. Also das Album könnte auch in den 30er Jahren genauso aufgenommen worden sein. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Ich finde es ein bisschen langweilig zu zweit. Ich hätte gerne eine Band, ich hätte gerne mal eine Pedal-Steel dabei oder halt dann doch ein Schlagzeug oder so. Aber diese Idee, dass 2001 Künstler wieder so eine alte Musik irgendwie vorholen und uns da auch in diesem Land eine Tradition gibt irgendwie, was wir ja in Deutschland irgendwie gar nicht haben. So, man sagt, ja, lass uns da mal was vorholen und coole Musik oder ja, schauen, was wo unsere Tradition herkommt und dann machen wir da was Populäres draus. Ist ja in Deutschland echt wesentlich schwieriger. Finde ich irgendwie faszinierend. Ja, so düstere, auch teilweise gespenstische Musik, ja, unheimlich auch, wirklich, auch wenn du die Texte anhörst, so, was auch in dieser amerikanischen Tradition ja drin steckt, irgendwie diese unheimlichen Geschichten, Sleepy Hollow und so weiter, ja, auch eine Kurzgeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Und ich habe so zwei Sätze hier beim Dimmery, die ich eigentlich ganz schön finde. Das ist dunkler und hymnischer Country, ländlich und gespenstisch, klagend und so rigoros schön, wie es nur sein kann. Und dann am Schluss ein verlorenes und vergessenes Epos voller Passion. Dieser Klang ist alt und traditionell, tief wie eine Mine und dunkel wie ein Bluterguss. Also ich finde es irgendwie schön, auch wenn ich es mir, glaube ich, nicht oft in voller Länge anhöre.
Ja, ich finde es immer wieder faszinierend. Also ich habe das Album gehört, also einen Teil davon, und dachte irgendwann, okay, jetzt reicht es, jetzt habe ich so ungefähr das erfahren, was ich erfahren wollte. Aber was du jetzt schon wieder aus diesem Album noch wieder rausgeholt hast, auch an Musiktheorie und an Musikhistorie, ist einfach immer wieder erneut faszinierend. Also das ist einfach, das ist, glaube ich, der USP dieses Podcasts hier von euch. Das ist echt toll. Schön.
Ja, wenn man mal über irgendwas Bescheid weiß, dann haut man es auch raus. Ja, und ja, auch was toll. Dieser Gitarrist da macht, also gerade das vierte Lied, wie heißt es? Red Clay, ich baue meine Brille, Red Clay Halo, der macht echt tolles Zeug. Red Clay Halo, der vierte Song, ganz, ganz tolles Gitarrenpicking irgendwie, was dann vielleicht eben so in der Form vielleicht doch nicht aus den 30er Jahren kommen könnte oder so. Da wird es dann vielleicht doch wieder modern. Naja, also schön, hat mir gut gefallen. Und ein Tipp noch vielleicht, wenn einen sowas ein bisschen interessiert, es gibt ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob es noch erhältlich ist, ob es noch aufgelegt wird oder ob man es in Antiquariaten besorgen muss. Greil Marcus, der legendäre Rolling Stone, amerikanische Rolling Stone Schreiber, hat ein Buch geschrieben, Basement Blues, Bob Dylan und das alte unheimliche Amerika, in dem er auch nochmal erzählt, wo The Band auch gerade herkommen, die auch ihre komplette Karriere ja auf diesen Traditionen, diesen Erzähltraditionen und dieser Musiktradition ja auch aufbauen. Und Jack White, wenn man Interviews mit dem liest, der kennt sich da auch super aus, der weiß ganz genau, was da lief irgendwie. Und wo die amerikanische so Musik herkommt und so. Der ist da auch so ein Experte, glaube ich. So, dann bin ich jetzt still und wir können gerne über Jay-Z sprechen. Oder?
Also, ich dachte, wir machen jetzt noch da eben die Drive-By-Truckers.
Achso, die müssen wir auch noch, ja.
Oh, über die möchte ich aber auch noch ein bisschen mehr erzählen. Also das fand ich schon ganz spannend.
Also ich fand,
wir haben so viel noch hier bei Dimmery. Ne?
Also ich sag also gleich eins, die Drive-By-Truckers gefallen mir überhaupt nicht. Ich finde es zum Kotzen langweilig. So.
Ah, okay.
Also das ist ja so ein Doppelalbum. Also Doppelalben sind ja eigentlich immer eine schlechte Idee, meiner Meinung nach. Also da gibt es ja wirklich wenig Bands, die es schaffen, über die Länge da gute Sachen zu produzieren. Und ich habe mir aufgeschrieben, also alles klingt erstmal gleich, und zwar gleich langweilig.
Ja.
Bis auf Mitte erste CD kommt dann The Southern Sing. Und dann denke ich mir so, ah, okay, jetzt haben wir das langweilige Intro überstanden. Jetzt kommt da mal so ein bisschen Motivation rein und jetzt geht das richtig los. Und danach wird es einfach noch langweiliger. Also so ein ganz kleines Hoch. Und nach der ersten CD habe ich auch gesagt, ja, okay, reicht jetzt. Also die zweite CD, da habe ich keine.
Also was dieses Album hier drin verloren hat, ich weiß nicht, was das soll. Ja. Und
also ich fand es schön. Ja.
Okay.
Ich, fand, nach dem ganzen Experimentellen, wir kommen ja gleich noch ein paar zu anderen Alben, die da auch irgendwie noch ganz anders unterwegs sind, aber ich fand dieses Classic Blues Rock, wo man sofort eine Gitarre in die Hand nehmen könnte und mitspielen könnte, fand ich eigentlich ganz erfrischend. Und dann auch dieses, ja, dann aber gleichzeitig wieder dieses Südstaaten-Thema, was einem so ein bisschen immer Bauchschmerzen macht, aber das dann auch wieder eher kritisch gesehen, beziehungsweise so ein bisschen drauf reagierend. Und es gibt ja diesen einen Song da drauf, diese Three Great Alabama Icons, der ja eigentlich eher gesprochen ist, also der ja komplett gesprochen ist, wo dann so drei wichtige und durchaus kritische Personen aus Alabama eben irgendwie beschrieben werden, nämlich Bear Bryant, dieser Footballspieler und Coach, dann Ronnie Van Zandt überhaupt von Lynyrd Skynyrd und eben dieser George Wallace, dieser Alabama-Governor, der ja sowieso, ne, das ist ja der Governor auch aus Sweet Home Alabama.
Ja. Yeah.
Genau. In Birmingham, they love the governor und so. Ja. Ich finde die Zeile sehr schön. He died in 98 and he's in hell now. Fortunately for him, the devil is also a southerner. Also,
alles gut, ja.
Also, und dann immer, this is the duality of the southern thing und so. Mhm. Also ich fand das alles, also gerade diese ganze Mystifizierung, wie es auch bei Dimmery steht, von Lynyrd Skynyrd und immer wieder diese Bezüge darauf und so, fand ich eigentlich aus auch historischer Perspektive, auch diese ganze Segregation und so, ganz interessant dann eigentlich auch. Und
ja, ich habe mich mit den Texten gar nicht weiter befasst. Ich fand nur, also musikalisch, was Dimmery schreibt, dass das hier ein Meisterwerk sein soll und dass in anderen, denn dass den anderen im Southern Rock-Genre in nichts nachsteht, habe ich sofort hingeschrieben, falsch. Also Lynyrd Skynyrd ist musikalisch so viel origineller und inspirierender als dieses plumpe Gestampfe da irgendwie. Also ich fand das irgendwie textlich, habe ich, also das ist absolut plausibel, was du sagst da natürlich.
Ja.
Gut. Gut. Dann haben wir, glaube ich, so die amerikanische Musiktradition abgehakt. Wir haben noch eine britische Band, die hatten wir auch 96 schon mal. Ist auch so eine ganz merkwürdige Band irgendwie, die interessant ist, aber auch irgendwie es einem nicht ganz leicht macht. Die Super Furry Animals, Rings Around the World. Also kein Britpop, sondern irgendwas ganz anderes. Die leben auch in ihrem komplett eigenen Kosmos und zitieren sich so durch die Musikgeschichte. Und
genau.
Ja, es darf auch nie einfach sein bei denen.
Genau, ich habe erst geschrieben, postmodern passt da irgendwie ganz gut, wegen dieser ganzen Genre-Mixes. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kriege ich eine Analogie hin. Also, Achtung, moderne Sterneküche. Es ist so, wie die Musik von denen klingt wie Rinderfilet in Straußenbacon mit einer Himbeer-Basilikum-Sanddorn-Vinaigrette mit süßem Senf und in Sardellen gefüllte Peperoni auf Wachtelei mit Avocado-Chip. Also alles irgendwie gemischt und irgendwie passt alles nicht so richtig zusammen, aber irgendwie wird dann doch hinterher so ein Sternegericht draus. Weil so viel zusammengenommen wird, was eigentlich geschmacklich gar nicht zusammenpasst, dann hast du erstmal irgendwie da so ein Akustikstück wie Wanted Dead or Alive, das plötzlich in so einen Elektro-Dubstep-Loop irgendwie mündet. Dann hast du so ein bisschen was nach Damon Albarn klingt oder auch nach Franz Ferdinand, aber from Outer Space irgendwie. Und dann hast du mal Soul und plötzlich so Autotune-Sounds da drin. Also ich fand das durchaus faszinierend, also das Album. Erst habe ich gedacht so, oh, was ist das denn jetzt? Schon wieder hier? Dimmery, was soll das? Und dann hatte ich doch meinen Spaß an diesem Album, durchaus.
Ich habe da erstmal eine Frage zu. Und zwar, ich habe das ja natürlich bei Spotify gehört. Und bei Spotify gibt es nur so eine Version, die irgendwie aus 3 CDs 45 Tracks besteht, die 2 Stunden irgendwas dauert. Ist das die Originalversion dieses Albums?
Ich habe eine andere gehört.
Ich habe auch eine andere gehört.
Okay. Und also ich habe das gehört und ich dachte einfach nur, was geht hier ab? Also es ist irgendwie so drei Versionen von jedem Lied, eine schrecklicher als die andere.
Also das muss irgendeine Deluxe-Fassung sein.
Irgendwelche Demos und Instrumentals und halbfertige Lieder. Also ich habe hier Fazit unhörbar.
Oh, ja. Ja, ich glaube, da hast du irgendwie eine komische Version erwischt, aber das ist irgendwie auch fies, dass sowas dann bei Spotify so angeboten wird, weil irgendwie so schlimm ist es dann doch nicht.
Okay.
Hm. Aber am Ende kommt auch irgendwie diese ganz viele Anrufe, das stand auch bei Dimmery, dass die einfach aufgenommen haben, irgendwelche random Nummern zu wählen und dann mal gucken, was kommt. So, also Telefonnummern zu wählen und dann mal gucken, was kommt. Da kommt sogar einmal kein Anschluss unter dieser Nummer. Also so dieses Deutsche dann. Also irgendwie. Also
die haben ja, wir haben 96 ein Album besprochen, das war wirklich noch deutlich konservativer oder zugänglicher. Und das war schon abgefahren. Aber das, was sie da machen, mir ist es zu viel. Also ich kann da auch, mich berührt da dann irgendwann auch nichts mehr, wenn es so, kann es nicht mehr greifen. Und letztlich ist das große Problem, ist halt, die Songs packen mich auch nicht. Das wäre vielleicht ja noch möglich unter diesem all dem Spektakel, wenn man noch richtig gute Songs hätte, aber sie sind mir einfach zu langweilig letztlich. Was da wirklich als Song die Essenz ist, packt mich überhaupt nicht.
Ja, teilweise klingt dann ein Song wie so eine richtige Reprise-Coda irgendwie am Ende eines anderen Songs, aber das ist dann der ganze Song irgendwie, man weiß nicht so ganz genau, wo diese Songs hinwollen, so. Und auf Wikipedia steht übrigens eine walisische Rockband, die sich musikalisch schwer einordnen lässt.
Ja,
danke dafür.
Dann haben wir noch Royksopp mit Melody AM. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr da zu sagen habt, ihr jungen Leute.
Also die erste Überraschung war, ich kannte ein Lied davon.
Ich auch, ja.
Und zwar Poor Leno.
Poor Leno.
Ja.
Ja, hat mich damals schon genervt.
Das hat mich sehr überrascht, dass ich das kannte. Ich weiß auch nicht, wieso. Also ich finde, also die Lieder, die halt irgendwie Text haben und dadurch sowas ähnlich wie so eine Songstruktur kriegen, die finde ich noch okay. Alles andere ist irgendwie so Ambient Music, wenn man nicht will, dass sich die Leute da wohlfühlen.
Ja, genau.
Also, ich finde, es gibt ja so die Theorie, dass so Fastfood-Läden so von innen eingerichtet sind, dass man zwar gerne reingeht, aber sich da nicht lange aufhalten kann, damit man dann schnell wieder geht. Wahnsinn. Und ich finde, das ist das als Album.
Ah, geil. Ja. Das ist ein tolles Bild. Super.
Schön. Ich hatte einen Beachclub in einem alten Industriehafen. So ein bisschen hingekippter Sand, so ein paar Liegestühle und 9 Euro für einen Aperol Spritz. So, genau so, diese Musik läuft da.
Ja, schön. Okay, dann bin ich beruhigt, weil mir hat es überhaupt nicht gefallen. Und ich hatte dann echt auch nochmal so eine kleine Mini-Krise von 2 Sekunden, wo ich dachte, wie gut mir elektronische Musik noch ihren Anfängen gefallen hat, also späte 70er, frühe 80er, frühe OMD-Sachen oder Human League oder so, und wie wenig mehr elektronische Musik 2001 dann offensichtlich gefällt noch. Aber wahrscheinlich war ich schon zu alt dafür.
Ja, und Musik ist jetzt hier auch ein großes Wort.
Ja, das stimmt, ja. Gut, jetzt haben wir, also ich sage euch gleich eins, ein Album vom Dimmery besprechen wir erst nächstes Mal. Das nehme ich nämlich als eines meiner Lieblingsalben. Ich sage aber nicht welches.
Nämlich Björk.
Ja, genau.
Nämlich The Blueprint.
Dann können wir doch kurz über Björk sprechen. Was meint denn ihr so zu Björk? Martin?
Sicher, zu großer Björk Fan, meine oder? Ich tatsächlich fast, also ich mache keinen großen Unterschied zwischen irgendwelchen Björk-Alben. Also ich finde, Björk ist immer Björk.
Ja.
Und ich finde immer so ein, zwei Lieder lang, also jetzt zum Beispiel von dem Album würde ich jetzt hier Pagan Poetry mal rauspicken, relativ willkürlich, finde ich den mal irgendwie ganz spannend, weil ich mag irgendwie ihre Stimme und ich mag, wie sie dann singt und so. Vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, es gab mal auch in 2000ern irgendwann diesen Film Sucker Punch und da kommt eine Version von diesem Army of Me von ihr drin vor.
Ja.
Und das hat mich wirklich, also auch in Konstellation mit diesem Film, sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen, also ich kann die, irgendwie hat die immer was, aber das kann ich nicht auf Albumlänge. Also das geht mir sehr zügig dann auf den Keks.
Ja. Ja. Ja, geht mir auch so. Also Björk ist auch jemand, den ich, glaube ich, immer besser finden möchte, als es dann der Fall ist.
Ja.
Ich habe jetzt hier bei dem Album beim ersten Lied wieder gedacht, geil. Also die hat schon Hidden Place, die hat schon eine Magie. Da gibt es so einen Teil drin mit diesem Chorgesang da im Hintergrund, diese Linie. Da kriege ich schon, das packt mich richtig. Das finde ich richtig, richtig toll. Und dann nach drei Liedern denke ich so, oh, das ist ja wieder gut. So, ja. Und so geht es mit Björk irgendwie immer. Und ich hatte auch das Gefühl, die ersten drei Alben haben eigentlich so Björks musikalischen Kosmos deutlich gemacht. Und da finde ich auch ganz vieles ganz toll. Das zweite eben mit Army of Me, ein bisschen das härtere. Das erste ist das elektronischere. Das dritte ist ganz, ganz toll, finde ich, Homogenic oder wie es heißt, mit Bachelorette und so weiter. Das sind ganz fantastische, wunderschöne Sachen drauf. Und dann ist auch irgendwie die Björk-Nummer, finde ich, so erzählt. Also viel mehr. Ich bin dann irgendwann auch ausgestiegen, aber ich habe das Gefühl gehabt, so jetzt kommt auch wirklich viel Wiederholung dann. Und Dimmery schreibt, glaube ich, auch sowas Ähnliches. Nach der Veröffentlichung von drei Soloalben war Björk der Meinung, dass sie jeden Teil ihrer Persönlichkeit ausgebreitet hatte. Und das vierte Album soll jetzt noch ihre verborgene Seite enthüllen. Und so, ich habe das Gefühl, so auch musikalisch passiert jetzt nicht mehr allzu viel Neues bei ihr.
Ja, ich finde musikalisch, die Musik ist immer so ein bisschen Lo-Fi, so Lo-Fi, so, so irgendwie, da würde ich mir wünschen, dass die Musik ein bisschen mehr nach vorne geht, die ist irgendwie so sehr im Hintergrund, sehr eben so runter produziert irgendwie und dann kommt immer dieses, ich weiß nicht, also ich stimme mit euch zu, so. Aber lange kann ich mir das auch nicht anhören.
Ja, sie verwendet dann natürlich auch immer noch abgefahrene Instrumente und ich weiß nicht, halbvolle Wassergläser und irgendwelche Harfen und Spieluhren und so weiter und deswegen geht es halt nie so richtig ab, sondern ist halt immer so verspielt auch im Hintergrund. Aber das will sie halt auch so. Dieses Abgängige hat sie wirklich auf dem ersten Album ja gezeigt auch, dass sie das kann und irgendwie ist sie da nie mehr so richtig hin, dass es mal unten drunter richtig pumpt irgendwie so. Obwohl man sich das vielleicht ja manchmal wünschen würde. Ja, und dann kommt mein Überraschungsalbum hier von Dimmery. Ich entdecke ja wirklich den 90er Jahre oder früh 2000er Oldschool Hip-Hop irgendwie durch den Dimmery, der ging ja damals völlig an mir vorbei und ich muss sagen, hier Jay-Z, Blueprint, grandios. Ganz, ganz, ganz tolles toll. Album.
Ja.
Kannte ich von vorne bis hinten
in Awe durchgehört, sozusagen. Mhm. Also fand ich ganz, ganz toll. Aber Martin, du zuerst, du bist eher da so ist der Richtung, oder?
Ich bin jetzt wirklich weit entfernt davon, irgendwie jetzt Experte für amerikanischen Rap zu sein, weil ich ja tatsächlich immer viel deutsche Sachen gehört. Ich kannte jetzt einige Lieder von, aber in seiner Gänze habe ich das jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ich finde aber, es ist schon ein ziemlich klassisches Jay-Z-Album. Also es klingt so, wie so Jay-Z-Alben klingen. Der hat halt diese Stimme, die man mögen kann oder auch nicht. Also ich finde die ein bisschen speziell und manchmal, ich finde, der rappt auch stellenweise dann so sehr komisch auf den Beats. Das muss man auch irgendwie
können.
Mit können und aber auch mögen dann als Zuhörer. Und was ich aber bei ihm eigentlich immer super finde, ist, dass die Beats, die der macht, die sind halt also das ist ja was ganz anderes als eigentlich alles andere, was man so zu der Zeit irgendwie so, also das ist nicht dieser klassische Gangster-Rap, das ist aber auch nicht dieses super angepoppte, irgendwie mainstreamige so, also schon noch so true und rough irgendwie, aber halt immer melodiös, die gehen immer sofort, also nach 10 Sekunden ist man ja, kann man nicht ohne da Kopfnicken irgendwie diese Lieder hören. Und also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, hat jetzt auch nochmal in Gänze zu hören. Vielleicht noch hier nochmal rauszupicken. Also die drei Singles, da fand ich zwei super, nämlich Izzo und Jigger That N-Word. Und dann irgendwie so vielleicht fast das bekannteste, glaube ich, von dem Album, dieses Girls, Girls, Girls. Das finde ich irgendwie gar nicht so gut. So, weil da der Refrain irgendwie so rumnervt, also weiß ich nicht. Und vielleicht so das kleine Bonbon und vielleicht auch das mit der größten Bedeutung, wahrscheinlich Renegade mit dem Eminem-Feature, was, glaube ich, in 2001 schon eine mittelgroße Überraschung war.
Ja, definitiv, ja. Hat mich auch überrascht und fand ich auch sehr cool, dann da auf einmal den Eminem zu hören. Ja, genau.
Ne, weil das ja immer noch so diese Ausläufer dieser East Coast, West Coast Geschichte sind und Eminem, der ja dann da mit Dr. Dre eben sich eigentlich positioniert hat, dann auf bei Jay-Z auf einem New York-Album zu sein, ist schon überraschend.
Ich finde, ich habe ja jetzt auch diesen Unterschied zwischen East und West Coast musikalisch so ein bisschen verstanden durch meine Studien. Und ich finde, dieses Album klingt für ein East Coast Album extrem warm und soulig und melodiös. Was ich jetzt eigentlich so fast eingeordnet hätte, eher von der Westküste, weil da die haben ja immer eher dieses Smoothe und G-Funk und so. Das läuft mir immer ein bisschen besser rein. Und ich habe ja dann immer so Schwierigkeiten, wenn es so langsam monoton ist und immer so auf dem gleichen Basston rumreitet und so. Und das macht er ja gar nicht. Also das ist ja fast jedes Lied wirklich extrem eingängig, melodiös, viel Soul-Samples auch noch drin. Oder ich weiß nicht, wo diese Soul-Ideen dann herkommen, ob die teilweise von ihm auch sind. Also ich finde gerade bei Izzo, ich weiß nicht, wo kommt denn das her? Man meinte, man kennt
Jackson
das Lied.
5,
ist das
oder?
Jackson 5, also gell? Oder?
Ja, ich habe das auch da mal dagegen gehört, dieses I Want You Back von Jackson 5. Das klingt.
Das war auch meine Assoziation, aber deutlich langsamer als das Original.
Ja.
Ja, irgendwie so. Und dann
nicht ganz so funky, genau, ja.
Und was ich auch ganz fantastisch finde, ist, glaube ich, sogar mein Lieblingslied jetzt, ist Heart of the City. Also da steckt, glaube ich, auch irgendein alter Soul-Song dahinter. Oder der macht es irgendwie selber. Aber wenn man die Namen liest, die Credits, dann stehen da echt 4, 5 Namen. Da sind dann wahrscheinlich noch die vom Originallied irgendwie noch mit beteiligt vielleicht. Und was er sogar macht.
Ich meine, er ist ja auch einer der bedeutendsten Produzenten eigentlich da in der Szene. Ne? Also hat ja dann später von Beyoncé ganz zu schweigen und so, ne? Aber ganz viel, wo der seine Finger mit drin hatte sozusagen.
Ja, ja. Also okay. Und dann macht er ja beim zweiten Lied, das hat mich ja noch ganz besonders gefreut, da steckt 5-2-1 von den Doors noch dahinter irgendwie in diesem Lied. Sieht man ja auch, sind sie auch alle erwähnt, alle 4 Doors noch in den Credits.
Ach, guck.
Also ganz interessanter Song, Takeover. Ja. Super. Starkes Album.
Ich bin ja oft nicht so ein Hip-Hop-Fan, weil mir musikalisch Hip-Hop oft dann zu langweilig ist und hier halt überhaupt nicht. Da steckt so viel drin. Auch, also das könntest du auch prima mit einer Band nachspielen. Das finde ich irgendwie immer, was mich bei Hip-Hop oft irgendwie nervt, dass das irgendwie nur so dieser Drumcomputer ist. Aber hier hast du ja oft echtes Schlagzeug mit drin, so einen richtigen vibrierenden Bass, vor allem irgendwie schon auch bei dem ersten Song auch The Ruler's Back und so. Also da hast du richtig so ein. Da merkst du, da ist eine Bassgitarre am Start, da ist wirklich ein Schlagzeug am Start und so. Und das finde ich bei Jay-Z halt häufig. Wir haben ja auch schon über Crazy in Love gesprochen, bei irgendeiner früheren Folge. Und da ist ja der Beat auch einfach legendär. Und hier merkt man das auch schon so ein bisschen, wie das anfängt vielleicht auch. Ja. Ne?
Genau. Was ist denn textlich mit Jay-Z? Was hat er, von was hat er so? Also ist er auch nicht so dieses Bling-Bling irgendwie Verherrlichung, oder? Also nicht nur zumindest.
Ja, oder auch ironisch. Ne? Oder doch?
Weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt nicht. Okay. Also da werden auch schon dicke Autos gefahren und Zigarre gebraucht. Und Pelzmantel hat er auch schon ab und zu mal an. Also ich glaube, am Ende können die da alle nicht aus ihrer Haut, was das angeht. Also, das gehört aber ja auch einfach dazu. So, ne? Und ich meine im Prinzip genauso wie beim Gangsterrap. Und was da jetzt alles ironisch und nicht ironisch und nicht ernst gemeint ist, am Ende weiß halt nur der Künstler. Und so wie ich es interpretiere, so, also ich höre all diese Sachen, wenn ich die höre, eben versuche ich da einen ironischen Unterton rauszuhören. Und da, wo der deutlicher wird, da finde ich es dann meistens besser. Mm. Und keine Ahnung. Mm. Also.
Ja, absolute Entdeckung, dieses Album für mich.
Ja, und ich glaube aber, also wenn das so die Sachen sind, dann glaube ich, dass euch so Jay-Z im Allgemeinen gefallen wird, weil das eigentlich oft so ist, sage ich jetzt mal. Ja. Vom Sound. Mm.
Ja, mit dem muss ich mich noch weiter beschäftigen. Das habe ich schon gemerkt. Ja, dann sind wir jetzt durch. Dann machen wir nächstes Mal die Hits des Jahres noch und unsere jeweils fünf Lieblingsalben. Und dann sind wir jetzt am Ende dieser ersten Folge angelangt und machen nächste Woche die zweite.
Mhm. Ich freue mich.
Dank euch fürs Dabeisein.
Ja, danke für die Einladung.
Habt eine gute Woche.
Genau.
Und an alle, die zuhören, macht's gut. Macht keinen Quatsch und dreht nicht durch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.